Arbeit des zweiten Untersuchungsausschusses. Das ist der Tagesordnungspunkt 11. Und wir kommen zu der vereinbarten Debatte zum Abschluss der Beweisaufnahme in diesem zweiten Untersuchungsausschuss. Und ich bitte Sie jetzt zügig, die Plätze zu wechseln, damit wir wirklich sofort weitermachen können. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Und wenn alle Rednerinnen und Redner zumindest schon mal Platz gefunden haben und alle Unterhaltungen vielleicht nach draußen verlegt werden, dann könnten wir auch starten. Ah, da ist er. Ich suche gerade den ersten Redner. Er ist schon da. Bei Bündnis 90 Die Grünen geht das? Ja. Dann beginnen wir und es startet Patrick Schnieder für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Den zweiten Untersuchungsausschuss haben wir Abgeordneten der Union als ein Viertel der Mitglieder des Hohen Hauses durchgesetzt. Der Ausschuss war nötig und er war ertragreich. Seine drei wichtigsten Ergebnisse sind: erstens, bei den energiepolitischen Entscheidungen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine spielten für Grüne und SPD die Energiepreise keine Rolle, nicht mal eine Statistenrolle. Zweitens, Klimaschutz und CO2-Ausstoß haben Sie, Herr Bundesminister Habeck, damals ausdrücklich hintangestellt. So klar haben Sie das auch in Ihrer Befragung gesagt. Und vor allem drittens, grünen Ankündigungen kann man nicht trauen. Sie halten Zusagen nicht ein oder Sie haben es nicht drauf, sich in wichtigen Fragen durchzusetzen. Für die Bürgerinnen und Bürger ist eines so schlimm wie das andere. Herr Minister Habeck, Sie haben den Bürgerinnen und Bürgern nach dem 27. Februar 2022 eine Prüfung aller energiepolitischen Optionen ohne Tabus versprochen, natürlich auch der Kernenergie. In Ihrer Partei und Fraktion hatte das keine Chance. Mehr Realismus und weniger Ideologie durchzusetzen, hatten Sie nicht die Kraft. Als bloßes Positionspapier ordnet Ihr Koalitionspartner den Vermerk zur Bekräftigung altbekannter Standpunkte ein, den Sie schon 10 Tage nach Ihrem Versprechen auf der Homepage Ihres Hauses veröffentlicht haben. Die von Ihnen zugesagte unvoreingenommene Prüfung hat es nie gegeben. Atomkraft, nein, danke, ist eine Kernidentität der Grünen. Das ist nichts Neues. Öffentlich bemühen sich die Grünen aber auch um den Eindruck, Klimaschutzpartei zu sein. In der Energiekrise 2022 zwischen beidem, nämlich zwischen Kernkraft und Kohle, entscheiden zu müssen, hätten wir für ein echtes Dilemma gehalten, für eine Entscheidung, um die gerungen werden musste. Spuren eines solchen Ringens hat der Ausschuss bei Ihnen aber nicht gefunden. Zugunsten grüner Anti-Kernkraft-Ideologie war der Klimaschutz mal eben nachrangig. Das ist Ihr Wort, nachrangig, Herr Minister Habeck. Das war nicht sachgerecht. Das schwingt in Zukunft immer mit, wenn Grüne mehr Einsatz für Klimaschutz fordern. Ein Mensch, ein Wort lassen Sie, Herr Minister Habeck, als grüner Spitzenkandidat zigtausendfach in Deutschland plakatieren. Ich habe mal das Wort Transparenz in Ihrem Wahlprogramm gesucht. Auf 272 Seiten des Wahlprogramms der Grünen wurden die Worte Transparenz, transparent, transparenter gefunden. Wenn es um Sie selber geht, wissen Sie nicht einmal, wie man das Wort schreibt. Anderen mit dem Anspruch höherer Moral gegenübertreten und sich selbst nicht an die Regeln halten, das ist die grüne Zuverlässigkeit oder besser gesagt Unzuverlässigkeit. Ja, hören Sie gut zu. Keine Bundesregierung hat sich gegenüber einem Untersuchungsauftrag des Deutschen Bundestages weniger von Transparenz leiten lassen als die amtierende Regierung, deren Vizekanzler Sie sind, Herr Habeck. Der Untersuchungszeitraum des ersten Untersuchungsausschusses, mit dem wir uns im vorigen Tagesordnungspunkt befasst haben, umfasst 19 Monate. Der Untersuchungszeitraum des zweiten Untersuchungsausschusses umfasst 29 Monate. Obwohl der Untersuchungszeitraum deutlich länger war, legen Sie aber nur ein Zwanzigstel der Akten bzw. Datenmenge vor. Im zweiten Ausschuss geht es um die von Ihnen mitgetragene Regierung. Im ersten ging es um die Vorgängerregierung. Nur ein rundes Zwanzigstel Transparenz, wenn es um Sie selber geht, das ist grüne Glaubwürdigkeit oder besser gesagt Unglaubwürdigkeit. Und im Übrigen ist der zweite Untersuchungsausschuss der erste überhaupt, dem die Bundesregierung keine Vollständigkeitserklärungen vorgelegt hat, sondern Unvollständigkeitserklärungen. Der Auftrag des Deutschen Bundestages umfasst eindeutig die Anpassung der gesamten Energiepolitik an die Lage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Beweismittel wurden aber nur zur Frage der Laufzeitverlängerung vorgelegt. Die Bundesregierung hat eigenmächtig den Untersuchungsauftrag eingeschränkt. Dafür gab es keine Rechtsgrundlage. Das darf ein Untersuchungsausschuss nicht einmal selbst. Der Ausschuss hat seinen Auftrag nicht vollständig erfüllen können, weil die Bundesregierung ihn boykottiert hat. Diese Vorlagepraxis der Bundesregierung ist ein Rechtsbruch. Und diesen Rechtsbruch verantwortet auch der Herr Bundeskanzler. Das Kanzleramt steht dem Wirtschaftsministerium in Sachen Intransparenz in nichts nach. Auch zum Kanzleramt ist der Vergleich der Vorlagepraxis im ersten Untersuchungsausschuss und im zweiten Untersuchungsausschuss sehr lehrreich, Herr von Notz. Im zweiten Ausschuss wurden Kabinettvermerke nicht vorgelegt, angeblich um den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung zu schützen. Im ersten Ausschuss ging es nicht um Sie und Ihre Regierung. Da wurden Kabinettsvermerke vorgelegt. Messen Sie mit zweierlei Maß? Ist das Ihr Verständnis von Rechtsstaat? Untersuchungsausschüsse der letzten drei Wahlperioden standen für umfassende Aufklärung. Die Bundesregierung hat parlamentarische Kontrolle ernst genommen und hat ihre Pflicht gegenüber dem Parlament erfüllt. Diese Wahlperiode dagegen brachte schwere Rückschläge. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik lehnte die Mehrheit einen Einsetzungsantrag ab. Unsere Klage liegt immer noch in Karlsruhe. Erstmals in der Geschichte schränkte die Bundesregierung eigenmächtig einen Untersuchungsauftrag ein. Und die sie tragenden Fraktionen wagten nicht einmal Protest. Ja, auch das ist eine Lehre aus diesem Untersuchungsausschuss. Ein Politikwechsel ist überfällig, gerade auch für Regeltreue im Verhältnis von Exekutive und Legislative.
Vielen Dank. Ich erlaube mir an dieser Stelle nur die Bemerkung für die Zuschauerinnen und Zuschauer, weil wir das nur so als zweiter Untersuchungsausschuss sagen, dass es hier um Atomausstieg geht. Also vielleicht nur, dass man besser folgen kann, ne? Insgesamt. Jetzt kommt der nächste Redner. Das ist Jakob Blankenburg für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Schniederla, lassen Sie mich zu Beginn kurz die Bemerkung machen. Ich finde es spannend, was für ein Resümee Sie von einem Ausschuss ziehen, bei dem ich Sie zumindest noch nie gesehen habe. Hinter uns liegt aber ein tatsächlich denkwürdiger Untersuchungsausschuss zum Thema Atomausstieg. Wir haben insgesamt 40 Zeuginnen und Zeugen vernommen, 350.000 Blatt Akten ausgewertet, über 36 Gigabyte Datenmengen an Beweismaterialien. Die wurden von verschiedenen Bundesministerien, den Energiekonzernen, den Übertragungsnetzbetreibern, der Bundesnetzagentur und von Organisationen aus dem Bereich Reaktorsicherheit zusammengetragen. Aber wenn wir da jetzt mal einen Strich drunter ziehen, dann müssen wir ehrlich sagen, der Erkenntnisgewinn lag nahe null. Dieser Untersuchungsausschuss war nichts anderes als ein Wahlkampfmanöver der Union. Das hatte sich auch schon im Vorfeld abgezeichnet. Aber was die Abgeordneten der Unionsfraktion dann tatsächlich Woche für Woche abgeliefert haben, das, wenn ich jetzt sage, dürftig, dann ist das noch freundlich umschrieben. Fragen zu fachlichen Qualifikationen von Zeugen, zu möglichen Telefonaten mit Jürgen Trittin, die so ziemlich jeder Zeuge mit oder ohne grünem Parteibuch beantworten musste, oder zur Verwendung des Umweltsiegels der Blaue Engel auf dem Briefkopf des Bundesumweltministeriums. Dieses Niveau prägte die Fragen der Unionsabgeordneten. Es wurde oft offensichtlich, dass es in der Sache wenig aufzudecken gab. Und so wurde eines der schärfsten Schwerter der Opposition im parlamentarischen Prozess zu einer, ich würde sagen, eher peinlichen Veranstaltung. Und das ist nicht nur meine Meinung oder die Meinung der SPD-Fraktion. Sie können diese Einschätzung auch im Presseecho nachlesen, dass teilweise live zum Untersuchungsausschuss geschrieben worden ist. Dort heißt es, ich habe hier mal so ein kleines Best-of mitgegeben, ich zitiere, Steffi Lemke muss sich kaum relevanten Fragen stellen oder, Zitat, scharfes Schwert stumpf geführt. Worin sich Beobachter wie Zeugen im Untersuchungsausschuss einig waren, die Verlängerung der AKW-Laufzeiten um 3,5 Monate, der sogenannte Streckbetrieb, der war richtig. Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat am Ende diese Entscheidung per Ausübung seiner Richtlinienkompetenz getroffen. Vermutlich auch, weil der zuständige Minister Robert Habeck sich hier nicht ganz durchringen konnte oder besser gesagt, ihm fehlte die politische Kraft, diese in seiner eigenen Partei sehr unpopuläre Entscheidung durchzusetzen. Aber für diese Erkenntnis, da brauchst du doch keinen Untersuchungsausschuss. Es ist doch allgemein bekannt, die DNA der Grünen ist untrennbar verbunden mit der Anti-Atom-Bewegung. Es brauchte das Machtwort des Kanzlers, und der hat besonnen gehandelt und damit sichergestellt, dass Deutschland gut durch den Winter 2022-23 kommt. Und selbst der Obmann der Unionsfraktion, Kollege Lenz, der hat im Rahmen der Befragung im Ausschuss des Bundeskanzlers anerkannt, und da würde ich Sie zitieren, Herr Scholz, Sie wirken so strukturiert. Das sind Worte, die hört man ja aus der Union nicht ganz so häufig und schon gar nicht in den letzten Wochen und Monaten. Die Fachleute der Bundesnetzagentur und des Bundeswirtschaftsministeriums, die haben sich in der Befragung im Untersuchungsausschuss ebenfalls durch die Bank sehr zufrieden gezeigt mit der Entscheidung des Bundeskanzlers für einen Streckbetrieb. Und auch Bundesminister Habeck gab im Rahmen seiner Befragung zu Protokoll, ich konnte mit dieser Entscheidung sehr gut leben und hielt sie für angemessen und vernünftig. Am Ende waren also alle sehr zufrieden mit dem Streckbetrieb und auch mit der Abschaltung der drei letzten verbliebenen Atomkraftwerke. Und selbst Ihnen in der Union ist nicht so richtig abzunehmen, dass Sie wirklich zurück wollen zur Atomenergie. Zwar haben Sie in Ihrem aktuellen Wahlprogramm reden Sie viel von Forschung zu Kernenergie der vierten und fünften Generation, Small Nuclear Modular Reactors, Fusionskraftwerke. Aber dabei ist es eigentlich eine Nebelkerze, das weiß die Fachwelt. Denn all diese Technologien sind, wenn überhaupt, in Jahren oder Jahrzehnten einsatzbereit. Die helfen uns überhaupt nicht, die energiepolitischen Herausforderungen eben hier und jetzt zu regeln. Liebe Union, es ist allzu offensichtlich, und das war es im Untersuchungsausschuss und auch hier in der einen oder anderen Debatte in den letzten 3 Jahren, Ihnen fehlt das energiepolitische Konzept. Sie schimpfen über hässliche Windkrafträder, träumen von der Reaktivierung von Atomkraft, einer Energieform, die bei der Abschaltung noch etwa 5% zur deutschen Stromproduktion beigetragen hat. Aber wie eine Energieerzeugung der Zukunft aussieht, die sowohl bezahlbare Energie liefert, als auch ermöglicht, die national und international gesetzten Klimaziele einzuhalten, das sagen Sie eben nicht. Sie sagen den Bürgern viel lieber ins Gesicht, Sie wollen energiepolitisch zurück in die Vergangenheit, Atomkraft, fossile Energien, weniger Erneuerbare. Und wir werden am 23. Februar sehen, wofür die Menschen sich in diesem Land entscheiden. Das Wahlkampfmanöver auf dem Weg dahin hätten Sie sich aber sparen können.
Vielen Dank. Das Wort geht an die FDP-Fraktion. Frank Schäffler erhält das Wort.
Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss ist ein wichtiges Instrument in unserer parlamentarischen Demokratie. Er integriert letztendlich das politische System und bewahrt es. Er sorgt dafür, dass Machtmissbrauch verhindert wird, und damit stärkt er auch unsere parlamentarische Demokratie. Und das hat auch dieser Untersuchungsausschuss gemacht, wie viele andere auch. Wir haben 40 Zeugen vernommen, wir haben 111 Stunden Zeugen vernommen, wir haben 351.000 Seiten zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn man das Ergebnis betrachtet, dann gibt es aus meiner Sicht 2 Erkenntnisse. Erstens, die Grünen Minister Lemke und Habeck haben dieses Parlament, die Öffentlichkeit hinter die Fichte geführt. Sie haben fortwährend Sand ins Getriebe gestreut. Und das ist aus meiner Sicht die wichtigste Erkenntnis. Sie haben dafür gesorgt, dass wir dauerhaft nicht sichere Energieversorgung in Deutschland haben, sondern sie haben nur daran gedacht, wie wir über den Winter 2022-2023 kommen, aber nicht, wie wir dauerhaft in Deutschland eine sichere Energieversorgung vorhalten. Die zweite Erkenntnis ist, dass der Kanzler so getan hat, wie wenn er von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht hat. Aber tatsächlich hat er im Hintergrund alles mit den Grünen verdielt. Das Energieeffizienzgesetz, was der Deutsche Bundestag anschließend beschlossen hat, ist im Hintergrund mit den Grünen verdielt worden. Und das ist aus meiner Sicht auch eine wesentliche Erkenntnis. Im Untersuchungsausschuss hat der Kanzler sich an alles Mögliche erinnert. Er hat sich an alle Gespräche erinnert. Aber an den Zeitpunkt nach dem Grünen Parteitag und kurz vor der Richtlinienentscheidung, da hatte er mal wieder Erinnerungslücken. Und daran sehen Sie, am Ende ist es immer das Gleiche. Wenn es konkret wird, dann weicht der Kanzler aus. Wenn man sich betrachtet, was sind eigentlich die wirklichen Ergebnisse, die Herr Habeck und Frau Lemke verschleiert haben, dann ist es erstens, Sie haben immer gesagt, dass die Kernenergie eine Hochrisikotechnologie ist. Damit haben Sie suggeriert, dass die Kernkraftwerke gar nicht verlängert werden können, dass man eine so zusätzliche periodische Sicherheitsüberprüfung bräuchte. Dabei wussten Sie, dass der TÜV Süd allein das Kraftwerk Isar 2 17.000 Stunden im Jahre 2022 überprüft hatte. Wir haben die sichersten Kernkraftwerke der Welt. Zweitens haben Sie behauptet, wir würden in eine Energieabhängigkeit, was das Uran betrifft, in Richtung Russland kommen. Auch das ist falsch. Uran ist eines der umfangreichsten Erze auf dieser Welt. Überall verfügbar. Auch die Brennelemente. Auch bei den Brennelementen haben Sie gesagt, die könnte man gar nicht besorgen. Da braucht man 2 Jahre, bis man neue Brennelemente bekäme. Tatsächlich hat der Untersuchungsausschuss herausgefunden, dass man innerhalb von 6 bis 7 Monaten hätte neue Brennelemente bekommen können. Und zweitens oder drittens, Stresstest. Letztendlich haben politische Vorgaben die Stresstests im Sommer 2022 geprägt. Also es war keine wirkliche ergebnisoffene Prüfung, sondern am Ende waren es politische Vorgaben des Ministers an dieser Stelle. Auch das hat der Untersuchungsausschuss herausgefunden. Und abschließend, auch bis zum Grünen Parteitag hinaus, haben die Grünen immer gesagt, wir machen eine Einsatzreserve. Also wir fahren die Kraftwerke runter und wenn es dann wieder benötigt wird, fahren wir sie wieder hoch. Klar ist, der Untersuchungsausschuss, selbst der Kanzler hat das am Schluss gesagt, dass das technisch gar nicht möglich ist und rechtlich sehr schwierig umsetzbar ist. Und deshalb ist der Kanzler bei seinen Richtlinienentscheidungen am Ende auf den Streckbetrieb gekommen. Und die Grünen wollten eigentlich nur über ihren Parteitag kommen. Das Ganze ist am Ende ein
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Offenbarungseid für die Energiewende. Wenn inzwischen Dunkelflaute in ganz
Kommen
Europa
Sie bitte zum Schluss.
Begriff geworden ist für falsche deutsche Energiepolitik, dann dokumentiert das dieser Untersuchungsausschuss. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne hält jetzt das Wort Lukas Benner.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Schnieder, um mit Ihnen anzufangen, weil ich finde, das ist ja ein ungeheuerlicher Vorwurf, den Sie in den Raum gestellt haben. Sie haben gesagt, die Bundesregierung hat nicht umfangreich Akten geliefert. Die Bundesregierung hat in jeder Aktenlieferung seit August auf ihre Lesart hingewiesen. Wäre es so, wie Sie das hier dargestellt haben, wäre das ein eklatantes Versagen des Vorsitzenden Dr. Heck. Das finde ich ein Ding. Deswegen, ich stelle mich hier vor den Vorsitzenden. Ein solches Versagen hat es nicht gegeben. Die Bundesregierung hat geliefert. Aber endlich hat dieses Stochern im Nebel ein Ende. Dieser Untersuchungsausschuss war eine Farce in vielen Punkten, denn er basierte von Beginn an auf haltlosen Vorwürfen. Und so hatte die Union vor, über 400 Zeuginnen und Zeugen zu hören. Völlig unrealistisch in der Zeit. Am Ende sind es 40 geworden. Und auch da hat sich gezeigt, dass man sich nicht in aller Tiefe damit beschäftigt hat. So mussten wir uns die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Frau Paulini, anhören, die Runde für Runde gesagt hat, dass ihr Amt gar nicht zuständig ist, dass sie Empfehlungen geben, dass man sich gegen UV-Strahlen einzucremen hat. Und trotzdem ist sie als Zeugin vorgeladen worden. Aber mit ihrer These hatten sie trotzdem keinen Erfolg. Denn alle anderen Zeugen, von Referent bis Sachverständigen, haben keinen einzigen ihrer Vorwürfe erhärtet. Und man hat ihnen förmlich angesehen, dass von Sitzung zu Sitzung ihr Frust gestiegen ist, weil auch ihre vermeintlichen Kronzeugen bestätigt haben, die Bundesregierung hat uns gut durch den Krisenwinter 2022-23 gebracht. Und vor allen Dingen Robert Habeck und Steffi Lemke haben in einer historischen Krise sorgfältig, ergebnisoffen und verantwortungsvoll gehandelt. Und sie haben die Versorgungssicherheit in diesem Land an allererste Stelle getan. Und ja, da musste auch der Klimaschutz mal hinten anstehen, weil es ganz konkret um die Frage ging, dieses Land durch eine Krise zu bringen, die Wirtschaft vor dem Untergang zu bewahren, weil sie abhängig war von russischem Gas. Ich sage Ihnen noch einmal die Zahlen bei Amtsantritt. 50% Abhängigkeit von russischem Gas, 50% Abhängigkeit von russischer Kohle und 35% Abhängigkeit von russischem Öl. Nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine ging es darum, schweren Schaden von den Menschen in diesem Land abzuwehren. Und die Bundesregierung hat gemeinsam als Kraftanstrengung mit Pragmatismus, mit ergebnisoffener Prüfung dafür gesorgt, dass wir heute rückblickend sagen können, wir sind gut durch diese Krise gekommen. Und dafür gilt mein Dank der gesamten Bundesregierung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Haus. Und das Ganze war möglich, weil Robert Habeck dafür gesorgt hat, den Turbo bei den Erneuerbaren endlich umzulegen. Nach Jahren der Blockade beim Ausbau, weil das der Weg dahin war, endlich vernünftig energieautark zu werden. Und liebe Union, Sie haben uns so oft vorgeworfen in diesem Untersuchungsausschuss, dass wir Ideologen seien. Aber wenn eine Sache ideologisch und nicht ergebnisoffen war, dann war das Ihre Arbeit in diesem Untersuchungsausschuss. Und ich zitiere dazu, Achtung, die Bild-Zeitung vom 16.01. Die Abgeordneten von Union und FDP blieben bei der Auswertung der Akten blass. Sie vermochten über 10 Stunden Verhandlungen nicht, Habeck in ernsthafte Erklärungsnot zu bringen. Zitat Ende. Wenn Sie nicht mal mehr die Bild-Zeitung von Ihrer Idee überzeugen können, wen wollen Sie denn hier überzeugen? Und ich wünschte mir, das Ganze wäre einfach nur amüsant. Aber es gibt doch einen ernsthaften Kern. Denn ein Untersuchungsausschuss ist zu Recht ein Minderheitenrecht im Grundgesetz. Er ist zu Recht ein solches, was wir als Parlamentarier haben, um das Handeln der Regierung zu kontrollieren. Es ist ein scharfes Schwert. Aber die Art, in der dieser Untersuchungsausschuss geführt hat, macht mich nachdenklich. Weil ich habe in vielen Momenten eine gewisse Ernsthaftigkeit vermissen lassen. Und ich finde das fahrlässig, ein solches Instrument für Wahlkampfzwecke zu verwenden. Und ich hoffe, dass wir das in der Zukunft nicht wiederholen. Aber es gibt große energiepolitische Fragen, für die sich ein Untersuchungsausschuss lohnen würde. Und sie stehen sogar im direkten Zusammenhang mit diesem Ausschuss. Ich sage mal die Fragen vielleicht für eine nächste Wahlperiode. Wie sind wir in die gefährliche Abhängigkeit von Russland gekommen? Warum hat die Große Koalition jahrelang beteuert, Nord Stream sei ein rein privatwirtschaftliches Projekt? Warum hat die Große Koalition die Warnungen unserer europäischen Partner ignoriert, gar abgekanzelt, aus Polen, der Ukraine, aus dem Baltikum? Warum wurden unsere Gasspeicher an Gazprom verkauft? All das sind Fragen, die die Menschen in diesem Land interessieren und wo sie Anrecht auf Beantwortung hätten.
Für die AfD-Fraktion erhält das Wort Andreas Bleck.
Werte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, die Restekoalition beherrscht die Kunst der politischen Alchemie, aus einem Schrotthaufen einen Goldklumpen zu reden. Das haben die Redner der SPD und der Grünen hier bewiesen. Die AfD blickt mit gemischten Gefühlen auf den zweiten Untersuchungsausschuss Atomausstieg. Er begann mit einer schweren Hypothek. Die Sachverständigen der AfD wurden abgelehnt. Ampel und Union einigten sich ausschließlich auf ihre eigenen Sachverständige. Während der Beweisaufnahme kam dann der Verdacht auf, dass die Bundesregierung nicht alle Beweismaterialien vorgelegt hat. Und der Untersuchungsausschuss endet, ohne zu einem richtigen Abschluss gekommen zu sein. Zu viele Zeugen konnten nicht befragt, zu viele Beweismaterialien nicht ausreichend gewürdigt werden. Dennoch kommt die AfD zu einem klaren Ergebnis. Die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck öffentlich versprochene ergebnisoffene Prüfung eines Weiterbetriebs der Kernkraftwerke hat es nicht gegeben. Ergebnisoffen zu prüfen bedeutet, dass man unvoreingenommen, ohne Vorfestlegungen und Vorentscheidungen prüft. Allerdings sagten mehrere Mitarbeiter aus, dass eine Prüfung in der kurzen Zeit nicht möglich gewesen und deshalb nicht durchgeführt worden sei. Der von Mitarbeitern des Bundesumweltministeriums geschriebene Vermerk vom 1. März 2022, in dem drei Szenarien eines Weiterbetriebs neutral und objektiv dargestellt wurden, wurde über einige Umwege innerhalb einiger Tage von Abteilungsleiter Gerrit Niehaus umgeschrieben. Das Ergebnis dann, ein Weiterbetrieb der Kernkraftwerke sei aus sicherheitstechnischen Gründen nicht zu empfehlen. Aha, doch kein einziger mit der nuklearen Sicherheit der Kernkraftwerke beauftragter Mitarbeiter zweifelte vor dem Untersuchungsausschuss an der Sicherheit der Kernkraftwerke. Im Gegenteil. Dennoch behauptete Bundesumweltminister Steffi Lemke wiederholt, ein Weiterbetrieb sei aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich. Diese Behauptung wurde durch den Weiterbetrieb bis zum 15. April 2023 eindeutig widerlegt. Wären die Kernkraftwerke nicht sicher gewesen, hätten sie nicht weiterlaufen können und dürfen. Werte Kolleginnen und Kollegen, gab es eine interne Anweisung von Habeck, entgegen seinem öffentlichen Versprechen nicht ergebnisoffen zu prüfen? Nein, die gab es nicht. War eine interne Anweisung von Habeck notwendig, um nicht ergebnisoffen zu prüfen? Nein, selbstverständlich nicht. Die Führungsebene von Ministern über Staatssekretäre bis hin zu einigen Abteilungsleitern bestand und besteht aus Gegnern der Kernenergie. Der Vermerk vom 1. März 2022 wurde nicht auf Grundlage einer unvoreingenommenen Prüfung, sondern auf Grundlage einer voreingenommenen Einschätzung eines Abteilungsleiters umgeschrieben. Vom Anfang bis Ende stand nicht das Wohl unseres Landes und Bürger im Vordergrund, sondern die Ideologie der Grünen. Man wollte auf Biegen und Brechen am Atomausstieg festhalten. Nur so lässt sich erklären, warum das Bundeswirtschaftsministerium Wochen und Monate lang am Konzept einer Netzreserve festhielt, allen Widersprüchen von Experten zum Trotz. Die AfD ist und bleibt die Partei der Kernenergie. Diese ist unter Berücksichtigung von Grundlastfähigkeit und von ihrer sogenannten Klimaneutralität die beste Möglichkeit, Deutschland mit bezahlbarer, sicherer und zuverlässiger Energie zu versorgen. Der Untersuchungsausschuss hat auch verdeutlicht, warum die AfD 25% der Abgeordneten braucht. Mit 25% der Abgeordneten kann die AfD eigene Untersuchungsausschüsse im Bundestag einsetzen. Die Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte während der Corona-Krise, das größte Verbrechen der Regierung gegenüber dem Volk in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, könnte dann endlich aufgeklärt werden. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich vernehme es.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Sie freuen sich genauso sehr wie ich auf die Bundestagswahl am 23. Februar und auf die 21. Wahlperiode, denn Wahltag ist Zahltag.
Das Wort geht an die SPD-Fraktion und es erhält Dr. Zander Martens.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, heute blicken wir auf die Ergebnisse eines Untersuchungsausschusses, der uns nicht nur tiefe Einblicke in die Herausforderungen der Energiepolitik nach Putins Einmarsch in die Ukraine gegeben hat, sondern auch in das Spannungsfeld zwischen politischer Entscheidungsfähigkeit und politischen Zwängen. Wir haben viele Stunden über die sogenannte Einsatzreserve und den Streckbetrieb gesprochen. Begriffe, die vermutlich vielen unter uns nicht viel sagen. Auch ich bin keine Kernphysikerin, sondern nur eine Juristin und versuche, sie deshalb laienhaft zu erklären. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto. Es ist schon ziemlich alt und rostet an ein paar Stellen, aber der Tank ist halb voll und Sie können damit problemlos noch einige Kilometer fahren, bis der Tank dann leer und der TÜV endgültig abgelaufen ist. Das wäre der Streckbetrieb. Die Einsatzreserve hingegen ist eine völlig andere Geschichte. Dafür parken Sie dieses rostige Auto auf der Straße vor dem Haus und lassen es dort stehen, da Sie sich eh schon seit langem vorgenommen haben, auf das klimafreundliche Fahrrad und E-Auto umzusteigen. Sie zahlen also weiterhin Kfz-Steuer und den Bewohnerparkausweis, aber Sie fahren das Auto nicht mehr. Das Auto steht nur da für den Fall, dass Sie vielleicht doch in einer unerwarteten Notfallsituation eine längere Strecke zurücklegen müssen und Ihr neues Auto just in dem Moment ausfällt. Das alte Auto behalten, weitere Kosten in Kauf zu nehmen, ist aber nicht mehr Nutzen und nicht einmal wissen, ob es im Notfall noch anspringen und verlässlich weiterfahren würde. Klingt absurd. Genau das war die Idee von Robert Habeck als Lösung für unsere letzten drei Atomkraftwerke, die Ende 2022 noch in Betrieb waren und abgeschaltet werden sollten. Die Fachreferate des Wirtschafts- und des Umweltministeriums, die Bundesnetzagentur, sogar die Betreiber der Atomkraftwerke, alle waren sich darin einig, dass die Einsatzreserve eine schlechte Idee ist und die teuerste. Denn es fallen zusätzliche Kosten an, während die Strompreise gar nicht sinken. Es werden die verrücktesten Ideen in der Leitung diskutiert, hieß es in internen Mails aus dem Wirtschaftsministerium. Als die schlechteste aller Optionen wurde die Einsatzreserve von Fachleuten genannt. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kam Herr Habeck denn auf diese verrückte Idee? Und vor allem, warum hielt er an die schlechteste aller Optionen so lange fest? Nun, er wusste, dass ein kurzzeitiger Weiterbetrieb der Atomkraftwerke seiner Partei nicht zu vermitteln gewesen wäre. Insbesondere nicht auf dem Grünen Parteitag, der genau in dieser kritischen Phase stattfand. Diese Idee der Einsatzreserve war deshalb sein Versuch, allen irgendwie gerecht zu werden, die Atomkraftwerke länger im Einsatz halten, nur ohne Laufzeitverlängerung. Nach draußen eine pragmatische Lösung für den Fall, dass tatsächlich ein Blackout droht, und nach innen die Wahrung des politischen Kompromisses, nämlich der Atomausstieg zum 31. Dezember 2022. Mit anderen Worten, Herr Habeck hatte weder die Kraft noch den Mut, in seiner eigenen Partei die notwendige Lösung durchzusetzen und wichtige Entscheidungen für unser Land zu treffen. Er hielt an seinem Plan der Einsatzreserve fest, der auf erhebliche sicherheitstechnische, juristische und ökonomische Bedenken stieß, mit den Betreibern nicht zu machen und schließlich auch politisch nicht durchsetzbar war. Am Ende war es Olaf Scholz, der mit einem Kanzlermachtwort diese Entscheidung für Deutschland übernommen und den Streckbetrieb für 3,5 Monate bis zum 15. April 2023 ermöglicht hat. Das ist die Führung, wie wir sie in Krisenzeiten brauchen. Es geht nicht darum, Probleme zu leugnen, sondern sie zu lösen. Politik braucht auch unliebsame Kompromisse und Politik braucht Führung. Und was lernen wir sonst noch aus diesem Ausschuss? Leider herzlich wenig. 350.000 Seiten Akten sind durchgearbeitet, 40 Zeugen wurden vernommen. Die Union beschäftigte seit letztem Sommer mich und 10 weitere Abgeordnete sowie eine mir unbekannte Zahl an Verwaltungsmitarbeiterinnen in 23 langen Sitzungen bis in die Nachtstunden mit dem Ausstieg aus der Atomenergie, woraus im Jahr 2022 nur ganze 6% des erzeugten Stroms gewonnen wurden. Lassen Sie mich deshalb dreierlei festhalten. Erstens, es ist nie besonders gut für ein Land, wenn bei wegweisenden politischen Entscheidungen nicht nur Fachexpertise, Sachargumente und langfristige Strategien entscheidend sind, sondern auch kurzfristig bevorstehende Wahlen und Parteitage. Zweitens, sympathische Kommunikation ist kein Ersatz für Entscheidungsstärke und Führung. Und drittens, der hochsubventionierte Kernenergie ist keine Perspektive für unser Land. Vielen Dank.
Nächster Redner ist Dr. Andreas Lenz für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Zentrum steht die Frage, wurde ein Weiterbetrieb tatsächlich ergebnisoffen geprüft? Das hatte Minister Habeck öffentlich angekündigt. Und um es vorwegzunehmen, das wurde nicht gemacht. Wenn Sie ENI prüfen wollten, dann hätten Sie es nicht sagen dürfen, prüfen zu wollen. Und wenn Sie prüfen hätten wollen, dann haben Sie oder Ihr Ministerium es eben nicht gemacht. So einfach ist es eigentlich. Die zweite intellektuelle Hürde, es ist ein großer Unterschied, meine Damen und Herren, ob man neue Kernkraftwerke baut oder bestehende weiterbetreibt, insbesondere was die Kosten betrifft. Dadurch, dass die Kernkraftwerke nicht weiter betrieben wurden, ist ein volkswirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe entstanden, aber auch ein Technologieabfluss, der immens ist, ein Know-how-Verlust. Die Dimension des Fehlers wird umso größer, je tiefer man sich mit den Umständen beschäftigt. Diese sind nämlich skandalös, meine Damen und Herren. Der Weiterbetrieb der Kernkraftwerke ist nie ergebnisoffen geprüft worden. Es entstand eine regelrechte Täuschungsmaschinerie im BMWK und im BMUV. Alles wurde unternommen, die Versorgungssicherheit auch ohne die verbliebenen Kernkraftwerke darzustellen. In einer E-Mail steht beispielsweise: Patrick bittet insbesondere darum, darzustellen, wie wir auch ohne die drei in Rede stehenden Atomkraftwerke die Versorgungssicherheit sichern können. Eine weitere E-Mail des ehemaligen Staatssekretärs Greichen geht an die Freunde des geordneten Atomausstiegs. Mal im Ernst, schaut so eine ergebnisoffene Prüfung aus? Ich finde nicht, meine Damen und Herren. Es wurden Vermerke der Fachebene inhaltlich von der Leitungsebene geändert, mit dem Ziel, die Möglichkeit des sicheren Weiterbetriebs frühzeitig auszuschließen. Eine Änderung durch die Leitungsebene ist ja kein Problem, aber wenn die fachliche Fundierung fehlt, dann habe ich schon ein Problem. Da schrieb beispielsweise ein Kernphysiker etwas zur Sicherheit auf. Geändert wurde der Vermerk dann vom Pressesprecher, der die nukleare Sicherheit dann entsprechend ausschloss. Auch im Ausschuss wurde das entsprechend so bestätigt. Die Öffentlichkeit wurde insofern falsch informiert, auch vom Minister. So sagte dieser am 27. Februar 2022 im Bericht aus Berlin, dass die Atomkraftwerke nur unter höchsten Sicherheitsbedenken weiterbetrieben werden können. Im Ausschuss sagte er hingegen, auch die Frage der nuklearen Sicherheit, für die das BMUV zuständig ist, wurde erörtert. Technisch, sagte er im Ausschuss, war der Weiterbetrieb damals 2022 machbar. Außerdem sagte er, dass die Dinger zu den sichersten Atomkraftwerken der Welt gehören. Das passt doch alles nicht zusammen, meine Damen und Herren. Das zuständige Wirtschaftsministerium hatte die möglichen Preiseffekte nicht einmal untersucht. Preiseffekte nicht vom Wirtschaftsministerium untersucht, meine Damen und Herren. Das Mehrangebot zu günstigeren Gestehungskosten, zu günstigeren Gesamtpreisen führt, da muss man jetzt nicht Atomphysik studieren, meine Damen und Herren. Die wissenschaftlichen Gutachten gehen von einem Preiseffekt von ca. 10% im Jahr 2023 aus. Das sind ca. 5 Milliarden Euro und das sind entstandene Kosten für die Volkswirtschaft, die auf Ihr Konto, auf Ihre Verantwortung entsprechend resultieren, meine Damen und Herren. Und überhaupt nicht. Und übrigens haben die Betreiber noch im Jahr 2022 einen Weiterbetrieb angeboten im August, EnBW und Preußen Elektra, sogar einen Industriestrompreis für 6 Cent. Da gab es nicht mal eine Antwort aus dem Bundeswirtschaftsministerium, meine Damen und Herren. Aber auch CO2-Einspareffekte waren dem Klimaschutzministerium übrigens egal. 30 Millionen Tonnen im Jahr. 20 Mal entspricht es übrigens einem Tempolimit von 120 km/h. 20 Mal der Effekt. Das war dem Klimaminister in der Abwägung völlig egal, meine Damen und Herren. Und wenn man sich die Akten so durchlässt, dann stellt es sich auch die Frage, ob eigentlich Habeck oder sein Staatssekretär Greichen der Minister war. Klar ist, Herr Habeck, Sie haben Ihr Ministerium nicht im Griff. Chaotische Führung könnte man es auch nennen oder chaotische Lage beurteilen. Bei Ihnen zählt mehr das Erzählte. Das reicht aber eben dauerhaft nicht aus. Und wenn wir heute auch die Ausführungen zum Jahreswirtschaftsbericht gehört haben, wenn wir uns anschauen, was bei Northvolt entsprechend passiert, dann stellt sich doch die Frage, wie Sie glauben können, ein guter Kanzler zu werden, wenn Sie ein so schlechter Wirtschaftsminister waren, meine Damen und Herren. Und eines fiel auch auf, selbst wenn der Minister ergebnisoffen prüfen wollte, da bin ich mir übrigens immer noch nicht ganz sicher, sämtliche Schlüsselstellen in den Ministerien waren mit Personen besetzt, die Umsetzung des Ausstiegs aus der Kernkraft und nicht deren Weiterbetrieb als Antrieb sahen. Es ist doch so, dass ein Lebenswerk von Trittin und Co. plötzlich in Frage gestellt wurde, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. So wurde hier gearbeitet, meine Damen und Herren. Und das wurde auch aus der Untersuchung ganz klar. Die Aktenlage lässt also nur einen Schluss zu, dass nie ergebnisoffen geprüft wurde. Der Schaden ist da für die Wettbewerbsfähigkeit, für die CO2-Einspareffekte, für die Versorgungssicherheit, aber auch für die Bezahlbarkeit von Energie, meine Damen und Herren. Und übrigens, auch die Richtlinienkompetenz, die Richtlinienentscheidung des Bundeskanzlers machte ein ganz falsches, ein ganz falsches Vorgehen, nur noch falsch. Ja, Herr Blankenburg, und der Kanzler griff eben aufgrund seiner Führungsschwäche zu spät ein, und es war dann auch zu wenig, was gemacht wurde. Und eines sage ich Ihnen, Herr Blankenburg, strukturierte Führungsschwäche ist immer noch Führungsschwäche, meine Damen und Herren. Und die wurde auch an diesem Punkt beim Bundeskanzler sehr, sehr deutlich, meine Damen und Herren. Und der Kanzler will jetzt zwar Wasserstoff produziert aus Kernkraftwerken aus
Sie müssen
Frankreich
bitte zum
haben.
Schluss kommen.
Der Kanzler will weiterhin Strom aus Frankreich importieren, aber nicht mehr aus deutschen Kraftwerken, sondern aus französischen.
Kommen Sie
das
bitte
zeigt
zum
doch,
Schluss.
Wie dysfunktional und bizarr die rot-grüne Energiepolitik ist. Und es zeigt, wie
Herr
wichtig
Abgeordneter,
es war,
hier werde jetzt
Transparenz
abstellen.
Zu schaffen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.
So, achten Sie bitte alle auf Ihre Redezeit. Wir sind jetzt schon bei 3:00, ich weiß nicht, 20 oder so. Wir müssen jetzt mal ein bisschen disziplinierter unsere Redezeiten einhalten. Die nächste Rednerin spricht für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das ist Lisa Badum.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sehen eines diese Woche: ständige Eskalation wird mehr und mehr zum Metier der Union. Unseres ist es nicht. Wir können in aller Ruhe und Gelassenheit sagen, dieser Untersuchungsausschuss war wirklich peinlich für Sie. Und Herr Lenz, ich verstehe Ihre Verzweiflung, weil stellen Sie sich diese absurde Situation vor, in der wir waren, der wir beiwohnen mussten. Die Union hat verzweifelt versucht herauszufinden, warum Robert Habeck den von Schwarz-Gelb beschlossenen Atomausstieg nicht revidieren wollte. Das war die Forschungsfrage, die Sie an den Ausschuss gestellt haben. Wirklich Absurdistan. Und ich finde es sehr gut, hat der Stern das auf den Punkt gebracht. Wie ergebnisoffen prüft eigentlich der Ausschuss, ob der AKW-Weiterbetrieb ergebnisoffen geprüft wurde? Sie haben, und deswegen auch die, ja, deswegen haben Sie auch so aufgeregt, leider eben gar nichts gefunden, außer einer ordnungsgemäßen Prüfung. Es wäre natürlich sinnvoll gewesen, in diesem Ausstieg noch etwas zu lernen. Über andere Dinge, über die man in der Vergangenheit einen Untersuchungsausschuss hätte einsetzen können, der Kollege Benner hat es angesprochen. Und Robert Habeck hat es im Ausschuss gesagt, das politische Problem ist, dass trotz Krieg, trotz Putin, trotz 2014, dem ersten Ukraine-Angriff, immer weiter auf Russland gesetzt wurde. Und das gilt natürlich für die ganze damalige Große Koalition. Ist das eigene fehlerhafte Verhalten und Versagen in dieser Zeit gewesen, das durch den Krieg schlagartig offensichtlich wurde? Das hat uns die Energiekrise eingebrockt. Aber was ich auch sehr spannend fand im Ausschuss, das waren doch die vielen Bettelbriefe aus Bayern. Von Herrn Söder und Herrn Aiwanger. Denn ihnen fiel auf einmal auf, dass sie weder die Stromnetze ausgebaut hatten, dass sie die Energiewende ausgebremst hatten und völlig abhängig waren, dass ihnen die Energiekrise gedroht hat, direkt in Bayern. Und die rufenden Briefe, ja, Richtung Robert Habeck sind abgeschickt worden. Und das ist die Verantwortungslosigkeit, auch hierüber könnte man noch mal einen speziell bayerischen Untersuchungsausschuss machen, der sie sich stellen sollten. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und vor allem der CSU, gehen Sie mal ganz tief in sich und schauen Sie, was Sie an Verantwortung vermurkst haben in unserem Land. Und dann werden Sie eines sehen: Ihre Unfähigkeit, Lösungen für die Zukunft anzubieten. Wir gehen nicht zurück mit Ihnen in die Vergangenheit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Julian Grünke für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben 111 Stunden im Untersuchungsausschuss verbracht. Wir haben 40 Zeugen befragt. Wir haben Experten angehört. Und ich möchte an dieser Stelle zuerst einmal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, die da bis spät in die Nacht für uns alle gearbeitet haben, am nächsten Morgen so früh da waren, dass wir eigentlich über das Arbeitszeitschutzgesetz reden müssten und sich wirklich reingekniet haben an der Stelle. Auch den Mitarbeiterinnen des Bundestages möchte ich herzlich danken. Die haben das erst ermöglicht, dass wir uns damit so beschäftigen konnten. Jetzt zum Inhalt. Ich möchte Robert Habeck und den Mitarbeiterinnen, den Führungspositionen in den Ministerien gratulieren für das wunderbare Bild, das Sie bei der Befragung abgegeben haben. Sie haben sich hervorragend und perfekt inszeniert bei Ihren Auftritten. Herr Habeck selbst kam sogar zweimal bestens gelaunt in den Raum, hat sich zweimal hingesetzt und filmen lassen, dabei wie er bestens gelaunt in den Ausschuss kommt, weil jeder Journalist ein Bild davon kriegen sollte. Und erst als die Journalisten gegangen sind, hat sich seine Miene geändert. Denn da hört's auf. Das schöne Bild hat mit der Realität nichts zu tun. Es war kein Küchentisch, an dem wir da saßen, es war ein Untersuchungsausschuss. Und es war auch kein Seminar über den Atomausstieg 2011, auch wenn Herr von Notz das gerne gehabt hätte. Das muss man sagen. Wir haben analysiert, wie es dazu kam, dass wir da stehen, wo wir heute stehen, und zwar da, wo wir eine Energiepolitik in Deutschland haben, die uns vor große Herausforderungen stellt, die dafür gesorgt hat, dass jetzt täglich in den Führungsetagen dieses Landes darüber geredet wird, wie wir Arbeitsplätze noch halten können und die Perspektiven düster aussehen, energiepolitisch. Wir können als Fazit unterm Strich festziehen: Es wäre möglich gewesen, im Sommer 2022 neue Brennstäbe zu beschaffen, auch wenn anderes behauptet wurde. Es wäre möglich und geboten gewesen, nicht kurzsichtig nur auf den ersten Winter zu schauen. Es wäre nötig und geboten gewesen, nicht nur Blackouts zu verhindern, sondern die Energiepreise zu stabilisieren, besonders für die energieintensive Industrie. Es war richtig und geboten, dass die FDP eingegriffen hat, dass wir selber mit den Betreibern gesprochen haben, dass Minister Christian Lindner selber aktiv geworden ist, um die Informationen, wie es wirklich aussieht, auch in die Entscheidung der Regierung einzubringen, und dass nur aufgrund des Einsatzes der FDP es gelungen ist, dass drei Atomkraftwerke im Schreckbetrieb weitergelaufen sind, trotz dieser Nebelgeschichten, die dazwischen drin verbreitet wurden. Es ist ein trauriger Fakt, dass ich als Fazit dieses Untersuchungsausschusses sagen muss, dass beide Kanzlerkandidaten bei dieser Entscheidung ihre Ideologie und ihren Starrsinn über das Wohl des Landes gestellt haben, dass sie sich fürs Amt des Bundeskanzlers disqualifiziert haben, weil sie nicht die Kosten für die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land in den Vordergrund gestellt haben, sondern das Festhalten an der einmal getroffenen Entscheidung. Das war das Aufgeben des Anspruchs der Zeitenwende, die wir uns eigentlich alle ins Heft geschrieben hatten. Das war verantwortungslos, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
Der nächste Redner ist Dr. Michael Kaufmann für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, geehrte Kollegen! Wegen der vorgezogenen Wahl hatte der Untersuchungsausschuss nicht die geplante Zeit für seine Arbeit. Das Ergebnis ist dennoch eindeutig. Die Führungsebenen der beteiligten grünen Ministerien haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um an der Abschaltung der Kernkraftwerke zum 31.12.2022 festzuhalten. Und dabei wurden Versorgungsrisiken in Kauf genommen. Man schreckte nicht vor Irreführung und Lügen und interessegeleiteten Prüfungen zurück. Das Beispiel des zweiten Stresstests verdeutlicht dies. Der zweite Stresstest sollte eine realistische Einschätzung der Energieversorgungssicherheit leisten. Doch was passierte? Minister Habeck hat persönlich die Vorgaben für diese Analyse gemacht. Ein Abteilungsleiter der Bundesnetzagentur hat seine Mitarbeiter angewiesen, Zitat: Bitte nicht an den Vorgaben von Habeck versuchen, etwas zu ändern. Die Studie dient politischen Zwecken. Zitat Ende. So sieht's aus. Das heißt nichts anderes, als dass dieses Gutachten kein wissenschaftlicher Bericht, sondern eine politische Auftragsarbeit war. Man brauchte ein grünes Ergebnis, also ein Szenario, in dem Kernkraftwerke scheinbar überflüssig sind. Fakten wurden zurechtgebogen, alternative Szenarien kleingerechnet, während Risiken absichtlich ignoriert wurden. Und dann kam das nächste Schauspiel. Als die Illusion nicht mehr aufrechtzuerhalten war, weil selbst in den geschönten Szenarien Lastunterdeckungen von bis zu 12 Stunden drohten, musste man irgendwie das grüne Dogma retten. Also erfand man die Einsatzreserve, die von Anfang an eine Fata Morgana war. Kernkraftwerke sollten abgeschaltet und dann bei Bedarf wieder hochgefahren werden. Kernkraftwerke sind jedoch keine Lichtschalter. Man kann sie nicht nach Belieben an- und ausschalten. Das wusste jeder Fachmann. Doch der Weiterbetrieb musste irgendwie verhindert oder wenigstens umetikettiert werden, damit es nicht nach einer krachenden Niederlage für die Grünen aussah. Intern wurden Warnungen und Bedenken aus der Fachebene der Ministerien unterdrückt. Betreiber der Kernkraftwerke wurden hingehalten, während man öffentlich so tat, als seien sie schuld an Verzögerungen. Erst als klar war, dass Deutschland ohne Kernkraftwerke im Winter Versorgungsengpässe erleiden würde, musste Kanzler Scholz höchstpersönlich eingreifen. Das Machtwort, wohlgemerkt einen Tag nach dem Grünen Parteitag, für den Weiterbetrieb diente nur der grünen Gesichtswahrung. Meine Damen und Herren, diese Regierung hat mit der Energieversorgung unseres Landes gespielt, und wir alle zahlen den Preis dafür. Danke.
Der nächste Redner ist Robin Meser-Rosch für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wer beim Märchen Hänsel und Gretel nur das Ende liest und das vielleicht nicht kennt, der gewinnt den Eindruck, da geht es um zwei schrägerweise grausame Kinder, die eine alte Frau verbrennen und dann fröhlich nach Hause gehen. Deswegen ist Zusammenhang so wichtig, deswegen ist es immer wichtig, die ganze Geschichte zu erklären. Und beim Atomausstieg ist es so, dass CDU, FDP, AfD, diese unheilige Allianz, nur diesen 15. April im Kopf haben, den in den Mund nehmen, als die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz gehen. Dabei fällt der Anfang der Geschichte weg, 50 Jahre, in denen über den Atomausstieg diskutiert worden ist, 23 Jahre, in denen klar war, SPD und Grüne sind ausgestiegen. Damals hat dann CDU, FDP wieder den Rückwärtsgang eingelegt, dann waren sie wieder dabei. Markus Söder war damals so entschlossen, dass man Angst haben musste, dass er sich jetzt mit wehender Bratwurst noch an den Castortransport kettet. Das ist halt, was CDU macht, die Leute, die uns heute erklären wollen, wie es seriös geht. Das fällt alles unter den Tisch. Es fällt unter den Tisch, dass die Ampel sogar noch 3 Monate drangehangen hat an diese Zeit, in der sich die Kraftwerksbetreiber alle darauf einstellen konnten, dass es zu Ende geht. Es ging zu Ende, alle waren darauf eingestellt, außer die CDU, die war wohl überrascht. Jetzt ist das passiert, worüber seit 50 Jahren alle gesprochen hatten, nanu. Und dann mussten sie untersuchen, was da eigentlich passiert war. Oder sie mussten untersuchen. Ich weiß bis heute nicht, was sie da untersucht haben, ganz ehrlich. Das ist das erste Schräge. Dass die AfD im Untersuchungsausschuss nur durch Populismus auffällt, das war erwartbar. Die Spitze war für mich, sie wirft der Bundesregierung vor, Atomkraftwerke nicht länger laufen zu lassen, die noch für 5% von uns, für unsere Stromversorgung verantwortlich waren. Gleichzeitig fordert ihre Spitzenkandidatin nach der Wahl, sofort alle Windkrafträder abzubauen, die für ein Drittel, 33% unseres Strombedarfs verantwortlich sind. Und gleichzeitig erwähnt man, diese Bundesregierung wäre ideologisch. Das ist doch alles hochgradig spannend, wäre es nicht so traurig. Der Unterschied ist, oder das Dramatische ist, die CDU hat sich, und das muss man so hart sagen, auf selbe Niveau begeben. Auch da wurde skandalisiert, Atomkraftwerke gehen vom Netz, geplant, die noch 5% von unserem Strombedarf geliefert haben. Unerwähnt blieb zum Beispiel, dass allein letztes Jahr wir die 4,5-fache Leistung allein durch Sonne und Wind ans Netz gebracht haben. Und es ist doch genau andersrum. Sie skandalisieren, dass planbar was weggefallen ist. Dabei ist der eigentliche Skandal, wie wenig Sie sich dafür eingesetzt haben, dass Neues dazukommt. Das waren wir. Das Versäumnis lag bei Ihnen. Und da kann man noch sagen, das ist das, was passiert. Die Opposition erzählt, dass alles so schlecht ist, die Regierung, wie gut alles ist. Aber das wird nicht gerecht, was in diesem Ausschuss passiert ist. Und ich muss sagen, ich fand das skandalös. Sie laden Sachverständige ein. Die sagen Ihnen, Ihre Sachverständigen sagen Ihnen, der Atomausstieg hatte keine Wirkung auf den Preis. Das hören wir alle, das hört die Öffentlichkeit. Und Sie haben nichts Besseres zu tun, als direkt danach hier ins Plenum zu gehen und das falsche Gegenteil zu behaupten. Und das geht nicht. Das geht nicht. Das ist nicht normal. Sie werfen der Bundesregierung Täuschung vor, finden nichts. Und dann täuschen Sie darüber, dass Sie bei der Täuschung gar nichts gefunden haben. Sie werfen der Regierung vor, nicht ergebnisoffen zu prüfen. Sie prüfen irgendwas, finden nichts, beharren, bleiben aber bei Ihrer Meinung. Und das ist doch schräg. Das ist doch schräg. Es wäre noch verzeihlich und das wäre Ihr Recht, einen haltlosen Vorwurf zu machen und dann zu merken, das war nichts. Aber unverzeihlich ist es, so einen Vorwurf zu machen und dann weiter darauf zu bestehen, dass man Recht hatte, obwohl nichts dran war. Und dieses Vorgehen, diese Strategie, die hätte genauso von rechts außen kommen können. Das ist das Resultat, wenn man eine Physikerin an der Spitze durch einen Populisten austauscht. Das sehen wir in diesen Tagen. Meine Damen und Herren, das ist vorerst voraussichtlich meine letzte Rede in diesem Bundestag. Ich möchte um Entschuldigung bitten. In 3,5 Jahren ist es mir nicht gelungen, zu verhindern, dass Rechtsextreme in Deutschland im Bundestag mehr Macht haben. Jetzt mag man sagen, das ist nicht meine Schuld, aber das ist nicht der Punkt. Wenn wir alle mehr Verantwortung für unser Handeln und das, was in der Welt passiert, übernehmen, sei es beim Ausstieg aus der Atomkraft oder beim Aufstieg des Rechtsextremismus, dann kann diese Zukunft, die gestern für Millionen Leute in diesem Land sehr dunkel geworden ist, auch wieder heller werden. Auf Wiedersehen.
Der nächste Redner ist Dr. Stefan Heck für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will zu Beginn meiner Rede die Gelegenheit nutzen, als Vorsitzender dieses Untersuchungsausschusses zunächst allen Kolleginnen und Kollegen herzlich zu danken für die engagierte Arbeit. Es gibt unterschiedliche Bewertungen in der Sache. Das ist bei Untersuchungsausschüssen so üblich. Aber ich glaube, wir haben ordentlich und kollegial zusammengearbeitet. Und mein Dank gilt insbesondere auch den tüchtigen Mitarbeitern der Bundestagsverwaltung, die heute oben auf der Tribüne unsere Debatte verfolgen. Ihnen allen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir debattieren heute über den Abschluss der Beweisaufnahme statt wie sonst üblich über den Abschlussbericht, den ein Untersuchungsausschuss vorlegt. Wir haben Sie, die Regierung, in den Sitzungen immer und immer wieder gebeten, um Vorlage gebeten, um unsere Arbeit ordnungsgemäß nachkommen zu können. Dass Sie hier weiterhin auf die angebliche Vollständigkeit Ihrer Aktenvorlage pochen, lässt nur darauf schließen, dass Sie sich leider wie so oft in einem grünen Paralleluniversum befinden. Herr Minister Habeck, öffentlich haben Sie im Ausschuss über viele Themen gesprochen, die zu unserem Untersuchungsausschuss gehören, von denen wir aber von Ihnen niemals ein einziges Blatt Papier gesehen haben. Das muss man sich einmal vorstellen. Außerdem haben Sie dann angeboten, uns alle Akten Ihres Hauses bereitzustellen ab dem Jahr 2014 unter der Bedingung, dass der Ausschuss seinen Untersuchungsauftrag ausweitet. Tatsache ist, der Ministerium wollte nicht einmal alle Akten ab dem Jahr 2022 vorlegen. Schlimmer noch, es waren mutige Journalisten, die vor dem Verwaltungsgericht klagen mussten, um ihre gesetzlichen Informationspflichten durchzusetzen. Was ist das für ein Rechtsverständnis? Statt der Transparenz, die Sie immer und immer wieder einfordert, kein anderes Wort steht vermutlich so oft in Ihrem Wahlprogramm, erleben wir bei Ihnen eiskalte Taktik. Verzögern, verschleppern und verschleiern. Und jetzt haben wir von Frau Badum gerade wieder den Vorwurf gehört, der Ausschuss hätte nichts gefunden. Da kann ich nur sagen, ausnahmsweise, das ist richtig. Denn, meine Damen und Herren, wir haben ja tatsächlich gar keine Hinweise auf die von Minister Habeck zugesagte ergebnisoffene Prüfung gefunden. Das hätte sich in den Akten ansonsten wiedergespiegelt. Aber als wäre das nicht genug, es hat nicht nur keine ergebnisoffene Prüfung gegeben, es fand im Grunde überhaupt keine Prüfung statt. Das war jedenfalls die Einschätzung einer erfahrenen Beamtin aus der Leitungsebene des Bundeswirtschaftsministeriums. Ihr Fazit war damals, Zitat, für eine ordentliche Prüfung viel zu knapp. Zitat Ende. Was wir allerdings gefunden haben, ist Folgendes. Aus einem Vermerk der Fachebene des Bundesumweltministeriums vom 1. März, der Zitat keinerlei Bedenken gegen einen Weiterbetrieb formulierte, das hat uns der Verfasser auch noch einmal als Zeuge ausdrücklich bestätigt, wurde mithilfe der nukleartechnischen Expertise eines Mitarbeiters des Pressereferates über Nacht ein gänzlich anderer Vermerk. Am 3. März stand da plötzlich, dass jegliche Form der Laufzeitverlängerung, Zitat, aus Gründen der nuklearen Sicherheit abzulehnen sei. Zitat Ende. Das, meine Damen und Herren, war die Grundlage für die Entscheidung, die drei letzten deutschen und damals die drei sichersten Kernkraftwerke der Welt stillzulegen in einer beispiellosen Krise. Für Minister Habeck stand offensichtlich etwas ganz anderes im Vordergrund. Nach Erhalt des überaus dünnen Prüfvermerks aus seinem Hause antwortete er, ich zitiere wiederum, ich habe aufbauend auf eurem famosen Papier ein FAQ gemacht, weil ich glaube, man muss das erzählen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, hier wird klar, was sich aus fachlicher Sicht nicht rechtfertigen lässt, das muss man eben erzählen. Und unter den Folgen dieser Erzählung, der energiepreisgetriebenen Inflation und der Doppelrezession, leiden die Bürgerinnen und Bürger bis heute. Aber der endgültige Atomausstieg zu einer Zeit, als deutsche Verbraucher und Unternehmen Weltrekordstrompreise zu zahlen hatten und akute Versorgungsengte vorherrschten, das passte leider nur zu gut ins Bild von grüner Wirtschaftspolitik. Nicht ins Bild passte allerdings das Versprechen, es werde keine Denktabus geben. Denn Tabus und Verbote, das haben wir inzwischen gelernt, gehören nun mal zu den Wesensmerkmalen grüner Politik. Wirtschaftskompetenz dagegen nicht. Daran gibt es nach 3 Jahren Wirtschaftsminister Habeck auch keinen Zweifel mehr. Herzlichen Dank.
Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie Sie sehen, hat das Präsidium gewechselt. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat Bernhard Herrmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen. Ende 2021 übernahm die neue Regierung ein Land, das extremst von russischem Gas abhängig war und die sogar an Gazprom grob fahrlässig verkauften Speicher waren zu Winterbeginn fast leer. Robert Habeck hat das gemeistert und hat konsequent und höchst erfolgreich die Energiekrise bewältigt. Aber dieser Erfolg passt Ihnen, liebe Union, scheinbar nicht, sodass Sie nun sinnlos skandalisieren. Das ist reines Wahlkampfgetöse. Der der Neutralität verpflichtete Ausschussvorsitzende der Union wusste offenbar schon vor der Befragung von Minister Habeck, dass dieser der Voreingenommenheit überführt wäre. Genauso erzählte er das großspurig schon vor dessen Befragung den Medien, wie voreingenommen selbst so an die Sache heranzugehen, Herr Dr. Heck. Und so stellte der Stern treffend fest, ich zitiere, und so drängt sich beim stundenlangen Ausharren auf der Besuchertribüne die Frage auf, wie ergebnisoffen prüft der Ausschuss, ob der AKW-Weiterbetrieb ergebnisoffen geprüft wurde. Das war der Fall. Man könnte dankbar sein, bei so fatalem Versagen Ihrer alten Energiepolitik, von Ihnen übernommenen Problemen, dass wir so gut durch die Krise gekommen sind. Weitsicht, Diversität, diversifizierte Energiequellen, Ausbau der Netze und Erneuerbaren, all das haben Sie als GroKo viel zu lange blockiert. Dann überfiel Russland die Ukraine. Von Stund an war alles anders. Versorgungssicherheit herstellen, Energiepreise in den Griff bekommen, das Energiesystem vom Kopf auf die Füße stellen. Minister und engagierte Mitarbeiterinnen kehrten in kürzester Zeit ihre Scherben auf und brachten unser Land auf Kurs, konsequent und unvoreingenommen. Das Stromsystem mehreren Stresstests unterzogen, dafür extremste Bedingungen angesetzt. Die waren politische Vorgabe, um sicher zu sein. Die Versorgungssicherheit stand ganz vorne dran. Im Sommer 2020 wurde auch die Verlängerung der Atomkraftwerke der Laufzeiten überprüft. Das war nirgends Ideologie. Nachweisbar stand die Sicherheit im Vordergrund, die Versorgungssicherheit, aber natürlich, und das ignorieren Sie offenbar, auch das geltende Reaktorsicherheitsrecht. Das ist keine Lappalie. Das war absolut ergebnisoffen, ja, etwas, was auch für den Vorsitz des Ausschusses nötig gewesen wäre. Im Sommer 2022 wurde aus der durch die GroKo verantworteten Gaskrise eine Stromkrise. Die AKWs in Frankreich schwächelten massiv. Trockenheit ließ die Schiffe nicht zu den Steinkohlekraftwerken kommen. alternde Kraftwerke und die Klimakrise, sich zuspitzende Klimakrise, sind ein Risiko für die Versorgungssicherheit in ganz Europa. In dieser Lage war der Weiterbetrieb der AKWs offen geprüft worden. Über den kritischen Winter hinweg sind ihre Laufzeiten verlängert worden. Dem lag eine absolut ergebnisoffene Prüfung durch Robert Habeck zugrunde. Er prüfte alles doppelt und dreifach. Das haben Zeuginnen im Ausschuss immer wieder bestätigt. Und das hat dazu beigetragen, dass mit absoluter Sicherheit alle Mangellagen vermieden wurden. Es war die gemeinsame Entscheidung der Regierung von SPD, FDP und uns Grünen, diese vernünftige Entscheidung zu treffen für die Versorgungssicherheit im Land. Und ich bin heilfroh, dass Robert Habeck als Krisenmanager unser Land durch diese Herausforderung geführt hat. Ergebnisoffen und mit Erfolg.
Kollege Herrmann. Das Wort hat der Kollege Ralf Lenkert für die Gruppe Die Linke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 2011, nach dem Gau von Fukushima, waren 87% der Bürgerinnen und Bürger für einen deutschen Atomausstieg bis spätestens 2020. Der Atomausstieg von Union und FDP folgte damals einfach den Umfragewerten. Heute, mit Windkraftanlagen vor der Haustür, plädieren 60% für Atomkraftwerke. Da sind Union, FDP und auch die AfD natürlich wieder für die Atomkraft. Aber ich frage alle Befürworterinnen und Befürworter von Atomkraftwerken, wollen Sie ein Atomkraftwerk in Ihrer Gemeinde, neben Ihrer Stadt, mit bis zu 200 Meter hohen Kühltürmen und einem Zwischenlager für abgebrannte, hochstrahlende Uranbrennstäbe? Wollen Sie das notwendige Atommüllendlager in Ihrer Region? Ernsthaft, was würden Sie eher als Nachbarn bevorzugen? Den Windpark oder das Atomkraftwerk oder das Atommülllager? Denken Sie in Ruhe darüber nach. Ich habe noch ein paar Punkte. China baut einen neuen Bahnhof oder Flughafen in 2 Jahren. Der BER war nach 14 Jahren fertig. An Stuttgart 21 wird man wohl 16 Jahre bauen. Frankreich baute Notre Dame in 5 Jahren wieder auf. Die Elbphilharmonie brauchte 10 Jahre. China braucht 6 Jahre für ein Atomkraftwerk mit Bau und Planung. Frankreich 20 Jahre. Wenn ich diese Maßstäbe annehme, dann dauert der Bau eines AKWs in Deutschland 40 Jahre plus X. Bevor das erste neue AKW in Deutschland laufen könnte, würde das letzte laufende konventionelle Kraftwerk längst still sein. Und jetzt zu den Kosten. 1 Gigawatt Atomkraft kostet 20 Milliarden Baukosten und produziert etwa 8.000 Gigawattstunden im Jahr. Windkraftanlagen für diese Strommenge haben Baukosten von nur 6 Milliarden Euro. Da bleiben 14 Milliarden Euro übrig für Speicher, für Elektrolyseure und noch ein paar Windräder extra. Weltweit wird kein Atomkraftwerk ohne Subventionen gebaut. Aber über Atomkraftwerke kommen Staaten an Material für Atombomben. Ich will kein AKW in Thüringen in Deutschland, so wie die AfD das möchte. Ich will auch keine deutschen Atombomben. Liebe Bürgerinnen und Bürger, statt die Zeit mit sinnlosen Untersuchungsausschüssen zu diesem Vorgängen zu verschwenden, hat sich DIE LINKE lieber um gemeinnützigen Wohnungsbau und einen Mietendeckel gekümmert. Wir haben ein Energiekonzept erstellt, das die derzeitigen Strompreise fort um 9 Cent senken könnte und einen atmenden Industriestrompreis. Und wenn Sie ein Problem mit meinen Reden haben von der AfD, dann stellen Sie doch eine Zwischenfrage, dann antworte ich Ihnen drauf, aber das trauen Sie sich ja wieder nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was wäre mit der Erde passiert, wenn Adolf Hitler über Atombomben verfügt hätte? Auch damit Rechtsextremisten oder Fanatiker keinen Zugang auf radioaktives Material erhalten oder Atomunfälle produzieren können, lehnt DIE LINKE AKWs ab. Und der Tabubruch am Mittwoch weckt die Sorge, dass konservative Rechtsextremen den Weg in die Regierung ermöglichen. Wer keinen Kanzler Merz will, kann weder bei SPD oder Grün sicher sein, der muss DIE LINKE wählen. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, das gilt jetzt. Vielen Dank.
Das Wort hat Dr. Nina Scheer für die Fraktion der SPD.
Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Vorwurf, der hier von den antragstellenden Fraktionen im Raum steht, dass also mit dem Untersuchungsausschuss im Raum stand, dass hier quasi etwas unterschlagen wurde, dass die Bevölkerung der Bevölkerung nicht reiner Wein eingeschenkt wurde über die Lage, die Energielage in Zeiten des Angriffskrieges und der hochkritischen Situation, weil wir tatsächlich die große Energieabhängigkeit von Russland beenden mussten, sehr schnell beenden mussten und das auch hinbekommen haben. Aber dieser Vorwurf, dass hier nicht ehrlich umgegangen worden sei, dieser Vorwurf ist falsch, der ist infam und er ist außerdem in einer Weise öffentlichkeitsbelügend, dass die CDU-CSU-Fraktion hier wirklich auch noch mal entblättert werden muss, ob dieses elementaren Täuschungsmanövers gegenüber der Bevölkerung. Es ist ein elementares Täuschungsmanöver. Wenn man mal anschaut, wie die Atomenergienutzung in Deutschland vollzogen wurde in den letzten Jahrzehnten, dann sind diverse Zickzackkurse gegeben. Und die sind allesamt auf das Konto von CDU-CSU gegangen. Allesamt. Diese Zickzackkurse in genau genommen lauten so, dass sie sich zunächst für die Atomenergie ausgesprochen haben, dass sie sich gegen den Ausstieg aus der Atomenergie gewendet haben, ohne dass dies verantwortungsbewusst gewesen wäre, weil es liegt auf der Hand, dass man ohne Endlager, dass man die teuerste Form der Energiegewinnung der Bevölkerung auf Dauer auch als Risikotechnologie nicht länger zumuten kann. Da haben sie sich gegen gewendet. Dann kam ein Atomausstieg, der kam ja dann durch Rot-Grün. Dann drückte der näher. Er rückte nach und nach näher. Und dann kam die Bundestagswahl 2009. Und da im Vorfeld, das muss man der Bevölkerung auch noch mal in Erinnerung rufen, im Vorfeld von 2009 haben massive öffentliche Propagandamaschinen die Zeitungen gefüllt, wo sie im Hintergrund sehr erfreut mitgewirkt haben. Und diese Propagandamaschinen haben dazu geführt, dass sie dann hinterher gutachtenbasiert Versionen vorgelegt haben, wie man schön eine Atomlaufzeitverlängerung machen kann. Das war dann im Jahr 2010. Hier sollte eigentlich ein Untersuchungsausschuss ansetzen. Hier sollte der ansetzen. Wie kann man denn eigentlich allen Ernstes bei einem schon beschlossenen Atomausstieg, ohne dass es da irgendeine Versorgungsengpasssituation gegeben hätte, die wir übrigens jetzt auch nicht hatten, wie Sie uns suggerieren wollten, wie kann man allen Ernstes in einer solchen Situation rein ideologiegetrieben, rein lobbygetrieben der Bevölkerung erklären, man müsse nach einem Jahr Gutachtenwälzerei, ironischerweise haben ja Herr Rösler als Minister für Wirtschaft und Herr Röttgen als Umweltminister damals unterschiedliche Versionen der Proctor-Studien auch noch ins Bild gehalten. Wie kann man dann allen Ernstes behaupten, dass man diese Atomenergie weiter verlängern müsse? Sie haben es begründet damit, und das ist rein ideologisch getrieben gewesen, Sie haben es begründet damit, dass man das brauche. Das war am 29. Oktober 2010. Wenige Monate später, am 11. März 2011, kam Fukushima. Wenige Monate später, da ist energiepolitisch in Deutschland nicht viel passiert in der Zeit. Aber dann meinten sie auf einmal raus aus der Atomenergie. Und das hat uns energiepolitisch keinerlei Irritationen gebracht. Das sagt alles. Ihre Energiepolitik ist massiv ideologiegetrieben. Deswegen sollten Sie sich schämen, dass Sie uns mit so einem Untersuchungsausschuss überzogen haben. Vielen Dank.
Ich schließe die Aussprache. Ich rufe